Wie wir gehört haben, gab es früher viele Heilstätten und es gab viele Lungenabteilungen, die auf Tuberkulose spezialisiert waren. Das ist heutzutage nicht mehr so. Tuberkulosestationen sind eigentlich rar. Und ich habe für den Osten Österreichs, Wien, Niederösterreich, Burgenland, die größte Tuberkulosestation. Sie sehen da den ersten Stock dieses schönen Gebäudes im Otto-Wagner-Spital. Das ist die Station Karlhaus, erster Stock. Und da ist eine Tuberkulosestation, die für die Fälle, die wir hier in Wien haben, ausreicht. Und Sie sehen, das sind nicht mehr sehr viele Betten. 23 Betten habe ich auf der Station. Wir machen ein bisschen was tagesklinisch. Wir haben ambulanten Betrieb. Die Besetzung ist auch nur mehr sehr eingeschränkt. Also ich bin dort und manchmal bilde ich auch jemanden aus. Dann haben wir ein Team, ein sehr engagiertes Team. Und das ist mir sehr wichtig. Da werde ich noch näher drauf eingehen. Wir haben im Jahr 2013 auf der Station 92 Neumeldungen an Tuberkulose gehabt. Und Sie sehen, obwohl wir eine Lungenabteilung sind, nehmen wir Patienten aus allen Bereichen. Und ich werde Ihnen auch noch zeigen, Tuberkulose ist wohl eine Erkrankung der Lunge. Das ist sie in 80%, in 20% kommen sie aber auch in anderen Organen vor und man muss immer daran denken. Wir sind ein spezialisiertes Zentrum und als solches auch vom Bundesministerium anerkannt, nämlich spezialisiert auch auf die Behandlung resistenter Tuberkulose. Das wird auch ein Teil meines Vortrages sein. Resistente Tuberkulose ist etwas, was in Österreich Gott sei Dank auch ein sehr überschaubares Problem ist. Sie werden dann vom Kollegen Hirtl noch hören, was weltweit aber eine große Bedrohung darstellt und ein gravierendes Problem ist. Wir haben im Jahr 2013 MDR, also Multiresistenz. Ich sage Ihnen dann noch genau, was das ist, und 4XDR, extrem resistente Fälle, behandelt. Das ist relativ viel, aber ich habe Ihnen schon gesagt, wir übernehmen die Patienten aus ganz Österreich bis hin nach Vorarlberg und deswegen dieser hohe Anteil an multiresistenten Patienten. Ich will Ihnen ein bisschen was von der Praxis erzählen. Ich bin jetzt kein Wissenschaftler, sondern ein Praktiker. Da kommt ein junger Mann, 24 Jahre alt, der kommt mit Hämoptysen. Wenn man ihn genauer befragt, dann schwitzt er auch schon seit 2 Wochen. Und wenn man dann noch ein bisschen genauer nachurgiert, es heißt ja Schwindsucht, dann kommt man drauf, dass er, obwohl er es eigentlich nicht wollte, weil dick war er nicht, 14 Kilogramm Gewicht verloren hat in den letzten 10 Monaten. Die erste Untersuchung, die wir machen, ist ein Thoraxröntgen und wir Physiologen oder die Pulmologen, wir haben ein bisschen eine malerische Bildbeschreibung, der Professor Mostbeck wird das dann viel wissenschaftlicher machen, aber wir sehen hier eine Kaverne im linken Oberlappen, hier eine Kaverne, ein schönes Loch, wird da vom Schlüsselbein ein bisschen überdeckt und wir sehen, wir nennen das Umgebungsstreuherde, also so kleine Infiltrate, die da rundherum sind. Wir sehen auch der linke Hilus etwas verbreitert. Also dieser Patient, da ist gar nicht so, jetzt bei Hämoptysen würde man vielleicht auch an eine Pulmonalembolie denken oder vielleicht doch eine Pneumonie, aber die ganze Anamnese spricht dafür, dass dieser Patient was in meine Richtung hat, nämlich in Richtung Tuberkulose. Und wenn wir dann das Labor anschauen, dann sehen wir Leukozyten, nicht gravierend erhöht, CRP, das Ganze eher im Normbereich, also auch nicht akut entzündliches. Und dann lassen wir den Patienten spucken und der direkte Keimnachweis, das ist immer noch das, was die Tuberkulose letztendlich beweist. Der direkte Keimnachweis, wir haben nach wie vor die Methoden, ins Mikroskop zu schauen, eine schnelle Methode. Ich habe einen Nachweis innerhalb von 2 Stunden, 1 Stunde, wenn ich schnell bin und die entsprechende Logistik habe. Und es gibt die Tuberkulosekultur. Und wir wissen alle, Tuberkulosekultur, eine der langwierigsten Untersuchungen, kann bis zu 8 Wochen dauern, denn diese Mykobakterien haben eine ganz blöde Eigenschaft, sie vermehren sich ganz langsam. Und deswegen auch in der Kultur nicht innerhalb von Tagen, sondern innerhalb von Wochen erst ein Ergebnis. Und das, was wir jetzt haben, ist die PCR, also Nukleinsäure-Amplifikationstechniken. Und das noch dazu mit Geräten, die wir on-site haben. Das heißt, der Patient kommt rein, ich nehme das Sputum, titriere das, gebe das in die Maschine rein und habe innerhalb von 2 Stunden ein Ergebnis, eine PCR. Und wenn jetzt das Sputum ZN positiv ist und die PCR positiv, dann habe ich schon den Beweis für eine Tuberkulose. Also im günstigsten Fall, 2 Stunden nach Aufnahme, weiß ich, das ist ein Tuberkulose-Patient. Was mache ich dann? Und da erzähle ich Ihnen nichts Neues, weil da hat sich nämlich überhaupt nichts geändert die letzten 30 Jahre. Die Tuberkulose-Therapie ist völlig gleich geblieben. Bei der Tuberkulose ohne irgendwelche Resistenzen, ohne Besonderheiten. Rifampicin, das allerwichtigste Medikament in der Tuberkulose-Therapie. Rifampicin ist nach wie vor das potenteste TB-Medikament. Isoniazid, seit 50 Jahren in Verwendung. Pyrazinamid, das wichtigste Medikament am Anfang der entzündlichen Phase, wirkt also 2 Monate recht gut. Die Wirkung lässt dann allmählich nach. Und Ethambutol, da ist man sich gar nicht so sicher, wie es wirkt, wie viel es wirkt. Es ist ein guter Begleiter in der Therapie, es wirkt bakteriostatisch und es hat relativ wenig Nebenwirkungen. Das macht das Medikament eher sympathisch. Streptomycin, ein neues Medikament, das man als allererstes für die Tuberkulose-Therapie verwendet hat. Waxman war das in den 50er Jahren. Das ist nicht mehr in der ersten Reihe. Erstens muss man es intramuskulär injizieren und es hat derart viele Nebenwirkungen, dass es eigentlich nicht mehr verwendet wird. Und so schaut die Therapie aus, die der Patient schlucken muss. Das ist Rifampicin und Isoniazid, 2 Tabletten. Dann die Ethambutol und die Pyrazinamid und das Ganze 6 Monate lang die 2 Tabletten und 2 Monate lang die erweiterte Therapie. Und was kann ich meinem Patienten da versprechen, den ich da habe mit der Kaverne im linken Oberlappen? Ich kann ihm versprechen, dass ich ihn heilen werde. Es wird lang dauern, es wird 6 Monate dauern, aber 95% der Patienten kann ich heilen. Und die Rezidivrate ist weniger als 5%. Also simple Tuberkulose, relativ einfache alte Therapie, gar nichts so Besonderes. Wenn die Erkrankung ausgedehnter ist, dann verlängert man die Therapie jeweils um 3 Monate. Insgesamt bei extrapulmonalen Fällen sage ich Ihnen dann noch etwas länger. Also das ist keine Herausforderung, da brauche ich mich nicht herstellen und hier einen Vortrag halten. Aber wir haben schon gehört, resistente Tuberkulose nimmt zu. So wie überall in allen Bereichen, Medikamente falsch eingesetzt, keine Kombinationstherapien, sondern Monotherapien, schlechte Medikamente, schlechte Compliance oder Adherence der Patienten, dann passiert das Schlimme, nämlich Standardtherapie kann ich vergessen, ich brauche was anderes. Kurz die Begriffsbestimmung, wir kennen Monoresistenz, das ist eine Resistenz gegen die Medikamente der ersten Reihe. Wir kennen Polyresistenz, das sind dann schon mehrere, wobei zumindest Rifampicin oder Isoniazid sensibel sein muss. Wir kennen die Multiresistenz und das drückt noch einmal ganz deutlich aus, die 2 wichtigsten Medikamente sind Rifampicin und Isoniazid. Also die 2 allein ist es bereits eine Multiresistenz. Und wir kennen XTR oder extremresistente Tuberkulose. Das ist dann der Fall, wenn ich einerseits Multiresistenz habe und dann auch noch verschiedene Reservemedikamente und wir definieren das ganz genau, nämlich Fluoroquinolone und Capreomycin, Kanamycin oder Amikacin, das sind so injizierbare Medikamente, wenn das auch der Fall ist. Ja, also das sind die Definitionen der Resistenzen und meine Frage an Sie, die ist relativ simpel, weil die wiederholt, was wir gerade gelernt haben. Um welche Tuberkulose handelt es sich in diesem Fall? Sie sehen hier ein Kulturergebnis und ich möchte Sie bitten, dieses Kulturergebnis anhand dem, was wir gerade gelernt haben, zu bewerten. Ist es eine resistenzfreie Tuberkulose? Überall da, wo R steht, bedeutet resistent und wo S steht, bedeutet sensibel. Ist es eine monoresistente, eine polyresistente, eine multiresistente oder eine XTR-extremresistente Tuberkulose? Und wissen Sie, was das Dramatische ist, dass sich diese Resistenzen entwickelt haben? Die Standardmedikamente, die 5 Medikamente der ersten Reihe, die Therapie über 6 Monate, was schätzen Sie, was das kostet, 6 Monate lang einen Patienten zu behandeln? Gar nicht viel. Die Medikamente sind 50 Jahre alt. Eine Standardtherapie würde etwa kosten $100. Wenn man das aber nicht bereit ist aufzubringen, wenn man das nicht aufbringen kann oder wenn man da schlampig ist, dann muss man andere Medikamente nehmen und die sind viel teurer.
Und wie war das Ergebnis?
Gut, Ergebnis haben wir 68% für die Variante Nummer 5. Also eine extrem resistente TB. 25% haben gemeint, dass es eine multiresistente TB ist und 7% sind für die polyresistente.
Na, dann lösen wir es auf. Ich habe hier die Kultur noch einmal. Wir brauchen eigentlich nur 2 Schritte gehen. Wir schauen uns an, wie schaut es mit Isoniazid und Rifampicin aus und da sehen wir resistent. Das heißt, also wir haben zumindest einmal Multiresistenz und dann schauen wir uns an, wie schaut es mit den Fluoroquinolonen aus, Ofloxacin. Ist hier auch Resistenz? Und wie schaut es aus mit den injizierbaren? Amikacin ist resistent, Capreomycin in dem Fall auch ausgetestet. Das heißt, wir haben hier eine XDR-Tuberkulose, ja? Erste und zweite Reihe. Und XDR-Tuberkulose, das ist auch heute noch ein bedrohliches Szenario. Sie sehen, dass wir hier auch bei der Diagnostik schon PCRs haben, um Resistenzen zu bestimmen. Das hilft uns wesentlich weiter, weil wir kriegen jetzt Ergebnisse nicht innerhalb von Wochen, sondern eigentlich innerhalb von wenigen Tagen schon. Das heißt also, wir brauchen für diese Patienten, die eine Resistenz haben, Reservemedikamente. Die Fluoroquinolone, habe ich Ihnen schon gesagt. Das Ofloxacin ist nicht mehr ganz up to date. Das, was wir heute verwenden, ist Moxifloxacin und Levofloxacin. Und die injizierbaren Capreomycin, Amikacin oder Kanamycin. Die Therapie der Monoresistenzen, das tun wir jetzt nicht alles darunter beten, aber das, was für Sie wesentlich ist und was Sie hier noch einmal deutlich sehen, ist, Rifampicin hat eine besondere Bedeutung. Wenn nämlich Rifampicin resistent ist, verlängert sich die Therapiedauer auf 12, normalerweise 18 Monate. INH in seiner Potenz etwas weniger, da ist es 12 Monate. Wenn ich Pyrazinamid oder Ethambutol, dann ist die Verlängerung der Therapie nicht ganz so gravierend und in der Zusammenstellung der Therapie habe ich eben Fluoroquinolone bzw. die jeweils anderen Medikamente dabei. Bei den Polyresistenzen, das heißt also entweder INH oder Rifampicin ist noch resistent, ist noch sensibel, sehen Sie auch Rifampicin, große Bedeutung, Therapieverlängerung auf 18 Monate. Und das ist so eine Patientin, junges Mädchen, 16 Jahre, Tschetschenien, in Grosny in einer Spezialklinik nach Hause geschickt, weil man gesagt hat, man kann nichts mehr tun für sie, sie wird leider sterben. Diese Patientin kommt zu uns und hat hier eine große Kaverne im rechten Oberlappen, hat hier beidseits Kavernen, wir sehen sie in der Computertomographie noch sehr schön, also riesengroße Löcher, viele Streuherde rundherum, Zeichen für eine bronchogene Streuung, ansteckende Tuberkulose und diese Patientin ist multiresistent. Und da müssen wir jetzt eine Therapie zusammenstellen aus den Reservemedikamenten, die ich Ihnen zuerst gesagt habe. Das wird aber nicht ausreichen bei der Multiresistenz. Wir haben dann noch andere Medikamente mit gesicherter Wirkung. Rifabutin, das nehmen wir vor allem bei den HIV-Patienten. Proteonamid und PAS. Proteonamid und PAS haben wir in den 80er Jahren für die Therapie der Tuberkulose verwendet, haben wir dann aber weggelassen, weil es so starke Nebenwirkungen hat. Ja. Übelkeit, extreme Übelkeit, Hepatopathien und diese Medikamente müssen wir aber jetzt verwenden, weil wir nichts anderes zur Hand haben. Das heißt, wir machen so ein bisschen Archäologie bei unseren Medikamenten. Was wir früher genommen haben, verwenden wir jetzt wieder. Und dann hat halt jeder so noch seine, oder gibt es einige Studien, wo man Medikamente mit nicht komplett gesicherter Wirkung hat. Das ist das Terizidon, auch ein altes Medikament, Cycloserin-Terizidon, Nebenwirkung, vor allem psychogene Nebenwirkungen. Das Clofazimin, das kennen Sie, das ist also das Lampren, ein Lepramittel, wurde eigentlich für die Therapie der Tuberkulose erst einmal zugelassen und entwickelt, wurde dann aber in der Lepra-Therapie verwendet, verwendet man jetzt wieder bei der Tuberkulose. Und dann gibt es halt ein paar moderne Medikamente wie Linezolid, das man beim MRSA eigentlich nimmt, gute Tuberkulose-Wirksamkeit, glaube ich. Clarithromycin, Amoxicillin und etwas, was man auch immer versucht, wenn die normalen Medikamente nicht wirken, na, dann geben wir es halt in höherer Dosierung, INH-Hochdosis. Sie müssen sich aber vorstellen, schon das normale INH ist hepatotoxisch und die Hochdosis, da gibt man dreimal so hohe Dosierung, ist natürlich für die Leber ein Hammer. Das, was ich Ihnen verkünden kann, ist, nach 50 Jahren gibt es endlich neue Medikamente für die Behandlung der Tuberkulose und das sind das Bedaquilin und das Delamanid. Zwei Medikamente, die oral gegeben werden können, zwei Medikamente, die überschaubare Nebenwirkungen haben, wenngleich man sehr vorsichtig sein muss, vor allem die QT-Zeitverlängerung und die Kombination mit anderen QT-Zeitverlängernden Medikamenten ist etwas, was man beachten muss. Diese neuen Medikamente setzen wir bereits ein und sind sehr zufrieden damit. Zusammengefasst, die Therapie der Tuberkulose ohne Resistenzen ist simpel und da hat sich nichts geändert die letzten 20 Jahre. Die Tuberkulose, die Multiresistente, da wird es heikel. Lange Therapie, und zwar dauert die Therapie dann 18 Monate Minimum, geht oft bis zu 24 Monaten und darüber hinaus. Wir haben auch Patienten, die wir bis zu 3 Jahre und länger behandeln müssen. Und wir haben Medikamente, die neu sind oder Medikamente, viele auch, die wir importieren müssen. Und das schlägt sich vor allem auch in den Kosten nieder. Eine XDR-Tuberkulose ist nicht nur eine lebensbedrohende Erkrankung, sondern die Kosten für diese Erkrankung, die gehen auch jenseits der 100.000 Euro. Wenn man jetzt alles mit einrechnet, lange Isolierzeit, hohe Medikamentenkosten. Und weltweit, können Sie sich vorstellen, bei uns ist Tuberkulose rar. Dort, wo Tuberkulose häufig ist, ist aber das Geld rar. Das heißt, etwa 20% aller TB-Patienten erhalten überhaupt nur eine adäquate Therapie. Und was ist geworden aus unserem Mädchen? Nach 2 Jahren am Ende der Therapie sehen wir wohl noch Reste pulmonal, aber insgesamt konnten wir sie heilen und das war gar nicht so schlimm. Der nächste Patient, der kommt zu uns, ein philippinischer Patient, auch hier Infiltrate im rechten Oberlappen, linken Oberlappen und der Patient, klassische Tuberkulose, alles schön diagnostiziert, er liegt auf der Station, er ist normalerweise 4 bis 8 Wochen auf der Station und der jammert die ganze Zeit über Kreuzschmerzen. Naja, natürlich schauen wir uns das auch an, wir machen ein Röntgen und sehen schon, da hat es was und dann in der Computertomographie und der MR sehen wir, der hat eine spezifische Spondylodiszitis, also Wirbelscheibe, Wirbelkörper betroffen, hier sehen wir, das Ganze aufgefressen mit einem riesen Psoas-Abszess auch noch dabei und den haben wir auch punktiert, abpunktiert letztendlich. Bei diesen Patienten, also es kommt gar nicht so selten vor in Österreich, 20% aller Fälle sind extrapulmonal und da ist es 20%, also 15% pleural, die Hälfte ungefähr Lymphknotentuberkulosen, urogenital 12%. Also immer dran denken, Tuberkulose, der kalte Abszess oder die granulomatöse Entzündung kann sich in allen Organen manifestieren. Und was ist aus diesem speziellen Fall geworden? Früher hat man diese Patienten in ein Gipsbett gelegt. Man hat also ein Bett, also eine komplette Gipsmanschette angepasst und hat sie da 1 Jahr lang drinnen lassen und hat sie behandelt und hat gehofft, dass sich das Ganze stabilisiert. Jetzt haben wir natürlich viel ausgefeiltere Techniken, vor allem Operationstechniken. Jetzt wird der Patient anbehandelt, tuberkulostatisch, und dann, wie in diesem Fall, wurde diese 2 Wirbelkörper ausgeräumt, es wurde ein entsprechendes Intaponat hier verankert und unsere Physiotherapeutin ist hier dann, das ist also etwa 4 bis 6 Wochen postoperativ, mit diesem Patienten schon am Werken. Ja, da hat er schon sein Konditionstraining, sein Erhaltungstraining. Das hätte man sich früher nicht vorstellen können. Früher waren die Patienten wirklich sehr, sehr lange im Bett. Und wie gesagt, denken Sie bitte dran, Lymphknoten am Hals, die Skrofulose sehr häufig hier an der Axilla, ZNS-Tuberkulose, eine Hauttuberkulose, eine Darmtuberkulose. Ja? Also immer, wenn irgendwas, wenn eine TB sowieso schon da ist, immer wieder schauen in anderen Organen, aber auch dran denken, Entzündungen, granulomatöse Entzündungen, niedriges CRP, niedrige Leukos, ja, es könnte sich um eine Tuberkulose handeln. Letztendlich ist die ganze Therapie aber nicht nur ein Kochrezept, Medikamente zusammenstellen, sondern das Um und Auf ist, und wir werden hören, Tuberkulosepatienten kommen aus Randgruppen, kommen als Zuwanderer, kommen aus Gruppen, die nicht unbedingt compliant sind in ihrer Therapie. Die ganze Therapie steht und fällt damit, dass ich den Patienten auch durchgehend behandeln kann. Und da braucht es für diese Patienten nicht nur einen Arzt und ein paar Medikamente, sondern es braucht eine Pflege, die sich nicht scheut, ständig mit ansteckenden Patienten zu tun zu haben, die vor allem mit dieser Multilingualität zurande kommt. Ein kleines App, das ich Ihnen empfehlen kann, ist ExplainTB, kann man sich kostenlos runterladen. Da werden also Tuberkuloseinformationen in 35 Sprachen angeboten. Es braucht neben der engagierten Pflege eine Physiotherapie. Und wir haben das Glück, eine sehr engagierte Physiotherapeutin zu haben, die hier zum Beispiel mit einer Patientin mit ZNS-Tuberkulose in einem Konditionstraining, einem Haltungsschulung am Werken ist. Wenn wir Patienten operieren, auch das machen wir jetzt manchmal, dass die Patienten für die Operation optimal vorbereitet werden. Wir haben eine klinische Pharmazeutin, die sehr engagiert ist und wenn man einem Patienten 5 Medikamente geben muss, dann muss man sehr auf die Interaktionen der Medikamente achten und da sind wir sehr froh, dass wir hier im Team das alles machen können und das macht letztendlich auch ein bisschen den Erfolg aus und das geht natürlich nur in spezialisierten Zentren, wie wir schon gehört haben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.